Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Hey, mal ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Suchst du nach einem zuverlässigen und etablierten Payment-Anbieter in Deutschland? Weil dann möchte ich dir unseren Partner Molly vorstellen. Molly ist eines der führenden Fintechs in Europa, gegründet vom erfolgreichen Tech-Unternehmer Adrian Mohl. Und Molly vereinfacht die Zahlungen in deinem Online-Handel immens und reduziert so ganz nebenbei sogar Bürokratie und Papierkram. Und mit der Unterstützung von lokalen Zahlungsmethoden kannst du deine Conversion Rates und Umsätze noch weiter steigern. Über 200.000 Firmen nutzen Molly bereits. Und darunter sind auch große Namen wie Koro, Sushi Bikes oder Reishunger. Also, wenn du dir Molly auch mal anschauen willst, habe ich jetzt einen Link für dich. www.molly.com/digital. Und Molly schreibt sich M-O-L-L-I-E. www.molly.com/digital. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Werbung Ende. Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich E-Commerce mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek, Alexander Graf und Jochen Krisch. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich wieder die beiden E-Commerce-Granden da, den lieben Alex Graf von Kassenzone bzw. Spryker und den guten Jochen Krisch von der K5 bzw. Exciting Commerce. Also ich sehe schon, ich muss mir auch noch ein zweites Baby anlachen. Dann ist man cool, wenn man zwei Unternehmen hier seinen eigenen kann. Und wir reden heute darüber, wie es eigentlich am schlausten ist, sich zu verhalten, wenn man sich gerade im Auge des Orkans befindet. Krise greift ja allerortens um sich und wir möchten heute mal über Kapitalstrategien reden und haben uns da mal wieder eine Branche gesucht, über die wir fairerweise schon zweimal geredet haben, wo sich aber gerade so viel dreht, dass wir dachten, da sollten wir mal ein bisschen zu sprechen, nämlich die Möbelbranche. Also, heute erwarten uns viele spannende Themen rund um Unternehmen wie Westwing, Mail.com, Home24, Wayfair, Ikea, XXL Lutz. Also, uns gehen die Themen heute wahrlich nicht aus und viel Strategie, was man dort ableiten kann. Und that being said, ihr beiden Granden, moin moin, schön, dass ihr da seid.
Hallo Joel.
Hallo, schönen guten Tag.
Alex hat auch schon angedroht, dass er uns auch mal von seinen positiven Erfahrungen mit Click und Collect bei Ikea heute erzählt. Also, ich glaube, heute wird es eine spannende Folge, oder Alex?
Absolut. Ich glaube, wir haben ja in den anderen beiden Möbelfolgen, die wir hier schon aufgenommen haben, in den letzten 3 Jahren ein deutliches Ikea-Bashing betrieben und da bin ich nicht unbeteiligt, weil wir immer gesagt haben, ein Unternehmen, was seine Kunden bestraft, indem es Gebühren nimmt für Click und Collect, das kann online eigentlich keine Zukunft haben. Ich glaube, die Online-Zahlen zeigen da eine andere Richtung und ich musste tatsächlich vorgestern ein Kalax-Regal besorgen für meine Tochter, die sich in ihrem Zimmer neu einrichten will und habe dann die Wahl gehabt, für ein 69-Euro-Regal entweder 49 Euro Liefergebühr zu zahlen oder zu Ikea zu fahren und da selber zur Ausgabe zu gehen und mir das dann mit ungefähr 1 Stunde Aufwand mit Parken zu holen oder 5 Euro zu zahlen für Click und Collect und das habe ich gemacht, habe am nächsten Tag direkt einen Click und Collect Termin bekommen, konnte vor den Laden fahren, da gab es direkt vor der Tür eine Abholstation, musste dann anrufen, habe so eine große Telefonnummer, hing so ein, irgendwie so ein selbstgedrucktes Banner, bitte hier anrufen, wenn Sie Click und Collect Kunde sind, dann erreicht man da den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die gerade da Dienst hat an der Click und Collect Ausgabestelle und dann sagte, ja, hallo, ja, sagen Ihre Bestellnummer und dann schiebt die dann 2 Minuten später so einen großen Wagen vors Auto und legt man ein und der ganze Vorgang hat 3 Minuten gedauert und das war mir die 5 Euro auf jeden Fall wert, hat extrem gut funktioniert. Trotzdem finde ich es gemein, dass der Kunde hier bestraft wird mit den 5 Euro. Aber ich glaube, das wird in nächster Zeit noch steigen, weil jetzt so viele Möbelhändler kurz vor der Pleite stehen, dass sich alle Dienstleistungen, die auch nur ansatzweise zu monetarisieren sind, wahrscheinlich jetzt noch besser monetarisieren lassen.
Schlägt sich das eigentlich manchmal negativ auf deinen Sales bei Spryker nieder, wenn du die Leute on-air immer so disst?
Also Ikea ist ja kein Kunde, noch nicht. Sollte es aber eigentlich sein, wenn ich mir so anschaue, wie die Website funktioniert. Aber dadurch, dass die IT-Entscheidungen in Schweden getroffen werden und ohne jetzt Digital Kompakt zu nahe zu treten, die Reichweite wahrscheinlich auf den deutschsprachigen Markt begrenzt ist, habe ich da keine Sorgen.
Und, ja, aber dein Podcast, Alex, der ist ja international gefeiert. Da hören sie dich ja sonst
aber
auch.
Da lobe ich Ikea nur. Ist nur das Beste, sozusagen. Okay. Best in Class, Omnichannel, Traumbeispiel, Make it like Ikea, so heißt noch einige Folgen. Also da mache ich mir
Ikea,
keine Sorgen.
Du, alles klar. Die Gemeinsache machst du hier nur bei uns unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Absolut.
Okay, verstanden.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Bist du auf der Suche nach einem Profi, der für dich komplexe Geodaten sinnvoll integriert und sie auf interaktiven Karten visualisiert? Dann möchte ich dir unseren Partner Newcubator vorstellen. Das Ziel vom Newcubator-Team ist es, dich bei der Prozessdigitalisierung zu unterstützen und aus den ganzen täglich anfallenden Geodaten einen echten, nutzerfreundlichen Mehrwert zu schaffen. Dabei geht Newcubator ganz besonders auf deine Anforderungen ein, um die Software zu bauen, die deine USPs digital widerspiegelt und den NutzerInnen der Software den größtmöglichen Nutzen liefert. Und um das für möglichst viele Betriebssysteme, Geräte und Anwendungsfälle umzusetzen, setzt das Nucubator-Team auf etablierte Webtechnologien, mit denen sie schnelle und effiziente Anwendungen für Desktop und mobile Geräte entwickeln. Geodatenvisualisierung ist für Unternehmen in vielen verschiedenen Branchen relevant, zum Beispiel auch in den Bereichen Tourismus, Logistik und im Außendienst. So wurde zum Beispiel bereits ein digitales Smart Farming Tool für die Agrarwirtschaft gebaut, mit dem Satellitenbilder, Wetterdaten und Standortdaten interaktiv verarbeitet werden. Nucubator baut dabei nicht nur Kartenlösungen, sondern entwickelt für dich maßgeschneiderte Webanwendungen und Apps. Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Nucubator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/Nucubator, schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Werbung Ende.
Gut, Jochen, aber komm, fang du mal an. Du bist ja hier derjenige, der den Marktblick par excellence immer hat. Hat sich ja so viel getan. Magst du mal einen kleinen Wrap-up machen? Also, wir könnten vielleicht mal über Home24XL was von dir verbrauchen. Mate, was ist da so los? Erzähl mal vielleicht kleines Big Picture am Anfang.
Ja, wir haben in den letzten Monaten gesehen, was alles passieren kann, würde ich jetzt mal einsteigen. Und von bis eben, also Mate.com ist das plastische Beispiel, wo das Geld nicht gereicht hat und auch vieles andere nicht und die es einfach nicht geschafft haben. Zum großen Missfall natürlich der Kunden. Home24 so niedrig bewertet, dass sie eben quasi, ich nenne es M&A-Schnäppchen waren. Und das ist ja gerade so die Chance für jetzt in dem Fall Lutz, sich da zu bedienen. Gleichzeitig aber auch eine schwierige Kapitallage. Dann Wayfair hat man auch mitbekommen, in einer eigenartigen Situation, weil die erstmal schon in so einer Konsolidierungsphase waren, dann kam Corona, dann haben sie wieder ausgebaut. Das heißt, sie bauen Personal ab und müssen sich da einfach auf eine andere Lage einrichten. Westwing so ein bisschen kommt mir gerade orientierungslos vor, weil sie eigentlich ja kampagnengetrieben sind von ihren Verkaufskampagnen, aber jetzt festgestellt haben oder schon länger wissen, dass einfach die Eigenmarken bessere Margen abwerfen. Deswegen versuchen sie jetzt die Westwing Collections nach vorne zu bringen und das kann zur Folge haben, dass es dann auch das Geschäftsmodell dreht. Aber auch da, das ist, alle versuchen gerade gut mit ihrem Kapitalhaus zu halten und da einfach nicht in die Not zu kommen, kurzfristig Geld zu brauchen, weil das bricht gerade dem ein oder anderen das Genick. Es gibt einfach gerade kein günstiges Geld. Aber das haben wir nicht nur im Möbelbereich, das haben wir auch in den anderen Branchen. Und habe ich jetzt jemanden vergessen? BHG, ja, sie sind am deutschen Markt schon präsent, aber jetzt nicht unter dem Label Nordic Nest ist präsent und andere sind präsent, die auch das Management ausgetauscht haben. Die haben es sehr explizit gesagt. Also wir brauchen jetzt keine M&A-Strategen an der Spitze, sondern operative Könner, die das Geschäft auf Profitabilität trimmen können. Aber spannend bei Bekemmer zum Beispiel, dass die jetzt einen Discount-Bereich und einen Premium-Bereich einführen und das Ganze auch noch ein bisschen anders strukturieren, so damit sie die ganzen Unternehmen, die sie da gekauft haben, vernünftig unterbringen. Und das kann, ich meine, das ist ja nah an Lutz auch dann. Die haben ja auch Mömax mit Billigschiene und Lutz und alles, was da dran so hängt im Normalbereich. Das kann durchaus auch ein Weg sein für die Onliner.
Wärst du jetzt lieber Eigentümer oder Geschäftsführer von einem Jysk? Profitabel, okay, wachsend, sehr hoher Eigenmarkenanteil, wenn nicht sogar fast 100%. Oder Geschäftsführer von Westwing?
Westwing, ganz klar. Ich würde nie bei einem Unternehmen Geschäftsführer sein wollen, das die ganzen Filialen an der Backe hat. Das ist ja alles ein Bereinigungsthema. Ich möchte ja nach vorn gehen. Und so ein Westwing ist nach wie vor noch flexibler. Und wenn das die Wahl ist, dann ist die Entscheidung einfach.
Könnt ihr mich mal ein bisschen mit an die Hand nehmen? Was gehört denn eigentlich mittlerweile alles zum XXL-Lutz-Konzern? Dass wir mal so uns sukzessive reinarbeiten. Ich habe immer noch die Ottfried-Fischer-Werbung in Erinnerung mit den großen roten Stühlen. Den haben sie jetzt Home24 gekauft. Zu Home24 gehört ja wiederum Butlers, wenn ich mich nicht täusche. Das haben die geschluckt. Was ist da sonst noch so unter der Marke von denen los?
Ottfried-Fischer nicht mehr, sondern Matthias Schweighöfer jetzt. Aber der große Stuhl ist es noch. Und in Deutschland alles Mögliche ausgekauft. Also die kennt man dann immer nur regional. Diese zum Teil umbranden, zum Teil XXX davor machen, zum Teil so laufen lassen wie bisher, sodass man es gar nicht weiß. Aber man unterschätzt immer bei Lutz, wie ein großer M&A-Player die sind. Haben halt vornehmlich im stationären Bereich zugekauft. Sind ja da, haben ja wirklich die Ambition, IKEA abzuhängen oder zu überholen beim deutschen Segment. Durch Home24 haben sie jetzt auch Butlers bekommen. Ich habe ja schon mal gespottet, das könnte auch der Grund gewesen sein, aber dann hätten sie das auch direkt übernehmen können. Vielleicht auch nochmal zu der Konstellation. Sie übernehmen jetzt, oder das steht kurz vorm Abschluss, Home24, wollen das aber erst noch separat laufen lassen, 3 Jahre. Also sie wollen die potenziellen Verluste oder was auch immer da nicht mit reinnehmen, sodass das jetzt eigentlich erstmal noch so eine Art Bewährungsprobe hat. Würde mal sagen, Lutz ist so ein bunter Strauß an Möbelhäusern und Möbelläden. Das Bemerkenswerte da ist eigentlich, sie haben schon zum Jahreswechsel ja Möbel.de übernommen von ProSiebenSat.1, jetzt eben Home24. Alex hat im Vorgespräch schon gesagt, also vielleicht sind die das, die dann auch Westwing und andere noch übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Online-Euphorie ist, ob das jetzt eher so ein Schnäppchenkauf ist, weil Home24 halt da ist, die prominenteste Marke ist und gut reinpassen würde, oder ob das quasi der Beginn von etwas Großem ist im Online-Bereich.
Was ist denn deine Hypothese, Alex, wenn du jetzt, wie du gerade sagst, Geschäftsführer wärst bei, in dem Fall XXL Lutz, was vermutest du dahinter für eine Strategie?
Ich finde, das geht sauber aus. Das haben wir auch schon besprochen in der Folge. Wer kauft eigentlich die günstigen Unternehmen von der Börse weg? Die zahlen jetzt hier im Schnitt 250 Millionen für ein Business, was 2 Millionen aktive Kunden hatten. Aber da reden wir quasi pro aktiven Kunden von einem Preis um die 100 Euro, was ich spottbillig finde, wenn man sich überlegt, was eigentlich ein Neukunde kostet, wenn man über Online-Kanäle akquiriert. Und dahinter auch eine Organisation, die technisch gut aufgestellt ist. Das ist, glaube ich, ein smarter Move, wenn sie es schaffen, das Wachstum, was ja Home24 immer noch hatte und dieses ganze Momentum auch weiter nach vorne zu treiben. Und jetzt nicht so konsolidieren, dass es morgen als eigenes Profit Center schon eine Profitabilität ausweisen muss. Ich glaube, dann kann man das auch relativ schnell schrumpfen. Ich bin halt ein bisschen hin und her gerissen, wie weit das zu dieser ganzen Möbelhausphilosophie passt. Ich habe die Jüsk-Frage deshalb gestellt, weil Jüsk ist ja so ein Fachgeschäft, also eher so ein kleinerer Markt in B-Lagen, Ausfallstraßen, wo man irgendwie hinfährt, um sich da mal ein Bett auszusuchen, kauft auch eine Matratze mit, hat ein relativ gefälliges nordisches Design. Daran lehnen sich natürlich auch andere Möbelhäuser an, aber es funktioniert als Businessmodell ziemlich gut. Und von den Lutz-Möbelhäusern kenne ich ja nur die größeren und war zuletzt in dem Möbelhaus in Kaltenkirchen. Das hat ja Lutz da gekauft, das ehemalige Dodenhof, das ist an der Autobahn. Sehr, sehr große Flächen, sehr wenig Leute unterwegs. Deswegen habe ich großes Verständnis für Jochen, der sagt, oh, schwierig, sieht sehr rückwärtsgewandt aus, das ganze Modell. Wer fährt denn eigentlich noch auf so eine Fläche und schaut sich Möbel an? Aber offensichtlich sind es halt diese Unternehmen, die halt die Kohle haben gerade und sich das auch kaufen können. Auf dem Papier macht das total viel Sinn. Also es macht auch Sinn für Home24, vielleicht nicht für die initialen Aktien. Das war ja deutlich unter Ausgabepreis, glaube ich. Der Aktie aber für Lutz macht das super viel Sinn. Es gab bisher leider wenig Beispiele, wo traditionelle Unternehmen das Momentum, wo so eine Online-Plattform dann weitertreiben konnten, sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, das letzte, in Anführungsstrichen, Negativbeispiel ist Flaschenpost aus dem letzten Jahr von der Oetker-Gruppe, wo es ja auch einen sehr, sehr starken strategischen Fit gab. Und ja, seitdem was eigentlich übernommen wurde, hat es jetzt nicht mehr geglänzt durch strategisch smarte Initiativen, starkes Wachstum, globale Expansion, weil man in so einer Profit-Center-Denke da gefangen war. Es kann auch viele individuelle Gründe haben, die sich von außen nicht erkennen lassen. Vielleicht hatte die Geschäftsführung da keine Lust mehr oder was immer da auch passiert ist. Wenn man einen Mustercase sucht für dieses Thema Old Economy meets New, 1+1=3, ist Lutz und Home24 auf jeden Fall einer der Cases, der da ganz weit oben aufpoppt im Buch.
Jetzt haben wir uns ja als Thema heute Kapitalstrategien verschrieben. Man muss dazu sagen, Home24 hat ja schon eine sehr, sehr lange Legacy. Damals eigentlich gestartet als viele kleine Stores, die dann auch vereinheitlicht wurden und. Also da stecken gefühlte Gründerjahre dahinter. So viel kann man gar nicht mehr zählen. Haben die irgendwas falsch gemacht? Hatten die Pech? Gab es irgendwie so einen Cocktail? Wie würdest du einordnen, wie es kam, dass jetzt so ein Home24 mal eben weggepickt wird und eigentlich die ursprünglichen Investoren eigentlich einen schlechten Deal machen als einen guten?
Die Idee von Home24, wenn man sich zurück erinnert an die Launchphase, war ja ein Zalando für Möbel zu bauen und dieses Zalando-Momentum nochmal neu zu schaffen für Möbel. Da sind sie auf ein Problem gestoßen, was sich sagen nicht mit unserem Online-Konsumverhalten vertragen hat. Und das ist Verfügbarkeit. Die Möbelbranche, zumindest die in Europa und mit dem Sortiment, was Home24 in den Markt getragen hat, ist angewiesen auf einen Make-to-Order-Prozess. Wenn ich dort einen Tisch bestelle, ein Sofa bestelle, wird es in der Regel erst produziert oder zumindest fertiggestellt, wenn ich es bestelle. Und das führt dann zu Durchschnittslieferzeiten irgendwas zwischen 3 und 8 Wochen für Großmöbel. Sogar für kleine lagerfähige Möbel gibt es einen relativ hohen Versandaufwand. Damit fällt halt dieser Vorteil der Convenience und der sofortigen Verfügbarkeit, den ich normalerweise gewohnt bin im Onlinehandel, der fällt weg. Der ist das Westwing ein bisschen besser gemacht aus meiner Sicht, aber Home24 hat das quasi nicht geschafft, diesen elementaren Teil in der Customer Journey zu lösen. Das kommt auch jetzt ganz, ganz langsam aus meiner Sicht, also über größere Läger, die dann speziell für den Onlinehandel geschaffen wurden, über Direct-to-Consumer-Marken, über die wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben, die das dann irgendwie besser schaffen, das vorrätig zu halten. Aber dieses initiale Momentum, und so wurde ja Home24 aufgestellt und auch kapitalisiert, ist halt nie gekommen. Waren sie permanent so im Catch-up-Play? Haben sie jetzt was falsch gemacht, solange das Kapital verfügbar war und der Kapitalmarkt auch diese Story geglaubt hat? Nicht, aber jetzt ist halt eine Zeit gekommen, bei der sich der Markt konsolidiert. Und deshalb finde ich es jetzt unfair, dem Team gegenüber oder auch den ersten Investoren gegenüber zu sagen, das war jetzt ein Fehler, die Wette hätte ja aufgehen können. Aber aus meiner Sicht war Verfügbarkeit das zentrale Element, was es verhindert hat. Wenn man sich ein Wayfair anschaut, was ja viel erfolgreicher, viel globaler skaliert hat, dann sind die über eine deutlich aggressivere Wachstumsstrategie im Bereich Eigenmarken erfolgreich geworden und die mit einer deutlich besseren Verfügbarkeit im Markt. Und das hat Home24 nicht geschafft.
Eine kurze Nachfrage noch, bevor Joch mal seine Einschätzung gibt. Wie siehst du denn das ganze internationale Play, was Home24 gemacht hat? Weil die waren ja sehr stark auf LATAM teilweise auch fokussiert. Also die haben ja sehr viel so in Südamerika gemacht und ich glaube speziell in Brasilien. Hat man sich da vielleicht auch verzettelt, dass man zu früh auf Märkte gegangen ist, wo man Umsatzpotenzial sah, ehe man eigentlich die ganzen Kernstrategien im Griff hatte?
Klar, in diesen Märkten gibt es natürlich auch unfassbares Wachstumspotenzial. Das sind doch fairerweise die Märkte, die aus diesem Rocket-Umfeld traditionell zuerst angegangen worden sind. Sozusagen der Vorläufer von dem Mercado Libre in Südamerika war Lineo, auch eine Rocket-Plattform. Und so ist man dann in die Expansion gegangen. Ist das ein Fehler? Ja, jetzt im Nachgang wahrscheinlich schon, weil dort Kapital allokiert wurde, was jetzt nicht dazu beigetragen hat, das Kundenerlebnis auf der deutschen Plattform zu verbessern. Aber das war halt damals so.
Jochen, was ist denn so dein Fazit zu Home24 und der Kapitalstrategie?
Ja, sie sind ja eigentlich gut durchgekommen. Also wir haben ja als Negativbeispiel eben Made.com, die, wo man eben genau sieht, was passiert, wenn das Kapital ausgeht. Ich fand bemerkenswert, jetzt, ich habe mir ja auch die ganzen Unterlagen von Home24 und von Lutz angeguckt, Angebot und allem drum und dran. Da gab es jetzt ja ein bisschen auch von der Seite so ein paar Einblicke, wo man einfach gesehen hat, kapitalseitig sieht es eben bei Home24 vergleichsweise gut aus, was auch daran liegt, dass sie ihr Südamerika-Geschäft haben und da nochmal einen separaten Börsengang gemacht haben und da eigentlich so das alles rausgeholt hatten, was man rausholen konnte. Deswegen sieht im ersten Moment sieht's gut aus. Wenn man dann weiterliest, dann sieht man, aber im europäischen Bereich war es schon sehr, sehr eng. Also da hatten sie vielleicht noch 20 Millionen und Lutz hat jetzt eben 20 Millionen mitgebracht und dann geht's wieder. Aber mit 20 Millionen, da musst du schon sehr hart kalkulieren, dass dir da nichts eskaliert. Also deswegen kann ich verstehen, dass es jetzt eine Lösung brauchte, sagen wir es mal so rum. Und mit einer Bewertung von unter 100 Millionen, da kannst du eigentlich kein Kapital aufgeben. Kannst schon, aber du vergrätzt dir alles, was da an Investoren da ist. Sie haben in den letzten Jahren rausgeholt, was rauszuholen war. Sie haben ja auch nochmal eine Kapitalerhöhung gemacht und im Prinzip alles hat schon gepasst. Aber das Problem bei Home24 ist tatsächlich, dass sie sich halt in so eine Lage reinmanövriert haben. Wir kennen sie jetzt alle, aber frag mal einen x-beliebigen Menschen. Also sie haben einfach da auch noch nicht mehr in Branding investieren können und sagen sie auch immer, wir wollen mit der ersten Bestellung profitabel sein. Sie haben jetzt versucht, durch die Butlers-Übernahme sich dann auch noch schneller drehende Sortimente reinzunehmen. Das war ja eigentlich das Argument, dass es immer im Deko-Bereich eigentlich nicht so geklappt hat und wenn dann nicht so margenträchtig geklappt hat. Also insofern, wenn man das so sieht und der Argumentation folgt, dann war das ein smarter Move. Ich argumentiere immer, aber gleichzeitig haben sie es dann eben noch 100 Filialen an die Backe, deren Zukunft auch in den Sternen steht. Jetzt funktioniert es wieder gerade ganz gut, aber auch Butlers war ja schon mal insolvent und hat sich jetzt wieder gefangen. Und das ist so das Für und Wider. Also ich sehe Home24 schon als tendenziell einen der schwächeren Player in dem ganzen Online-Möbelmarkt. Aber solange wir eben eine Made.com haben, da ist es halt komplett schief gegangen. Sie haben nicht genügend Geld eingesammelt beim Börsengang, beziehungsweise sie haben zu viel Geld an die ehemaligen Gesellschafter auszahlen müssen und hatten einfach jetzt nicht genügend Puffer, um da durchzukommen. Das ist für mich zum Beispiel so eine Frage, die ich mir auch bei Home24 stelle. Hätten die es jetzt geschafft, ohne dass jetzt ein Käufer da wäre? Die Quartalszahlen, also die letzten Q3, sahen nicht so schlecht aus. Sie sind halt vergleichsweise früh auf die Bremse getreten und haben das eigentlich jetzt ganz gut durchgemanagt. Liegen jetzt bei Umsätzen dann so bei 600 Millionen. Ursprünglich hatten sie mal mit Butlers zusammen 700 Millionen geplant. Also da habe ich tatsächlich jetzt eine differenzierte Meinung dazu. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist alles schlimm oder alles gut. Also obwohl Wayfair jetzt vielleicht schlechter dasteht, die haben ein größeres Geschäft, da halte ich mehr davon. Ich finde eine Big Hammer Group in der Aufstellung besser, selbst ein Westwing finde ich besser. Insofern sind sie bei mir halt dann erst auf Rang 4, 5, wo ich sage, das wäre jetzt ein attraktives Online-Möbelunternehmen.
Aber da vielleicht mal eine spieltheoretische Frage. Wenn du als Lutz-Manager davon ausgehst, dass dem Business irgendwann das Geld ausgeht und du siehst jetzt die Made.com pleite und sagst, naja, Home24 ist vielleicht gar nicht so weit weg davon. Wäre es dann nicht vielleicht smarter noch zu warten, die Insolvenzmasse aufzukaufen, anstatt jetzt, das ist jetzt ja nicht so, dass die einfach 250 Millionen zahlen, dann gibt es irgendwie die ganzen Anteile, sondern dann muss ich das ja schon so nach und nach, diese ganzen Anteile dann kaufen vom freien Markt. Wäre es dann nicht schlauer gewesen, einfach das aushungern zu lassen und im Zweifel halt die Insolvenzmasse zu kaufen, anstatt da jetzt eine 250 Millionen zu allokieren?
Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Da ist die Frage, wie stark schätzt du das operative Geschäft von Home24 ein? Also wie gut können sie das Online-Geschäft? Weil wenn was pleite geht, dann ja, du versuchst es irgendwie zu übernehmen, aber tendenziell übernimmst du dann eher die Marke und also wie es bei Made.com jetzt eben war und die Webseite etc. Und das ist etwas, wo ich bei Lutz versus Home24 nicht so durchblicke, weil Lutz hat sich auch ein substanzielles Online-Geschäft jetzt auch aufgebaut und Das ist alles so eher unterm Radar. Sie reden nicht drüber, veröffentlichen auch nicht Zahlen, wie IKEA das macht, wobei du ja gerade bei IKEA so schön beschrieben hast, wie viel Luft da drin ist, weil tendenziell die Leute es selber abholen, was da als Online-Bestellung ausgewiesen ist. Lutz hat das jetzt schon die letzten 5, 6, 7, würde fast sagen 10 Jahre vorangetrieben, haben sich eben auch einen Lager hingestellt, haben auch investiert in die ganzen Operations in dem Segment. Da blicke ich nicht so richtig durch. Also wenn Lutz sagt, wir können das selber so gut, dann hätte ich so gemacht, wie du es jetzt beschrieben hast. Dann hätte ich eigentlich abgewartet. Also vermute ich jetzt mal, dass Lutz auch Home24 den Bereich wertschätzt und sagt, wir wollen einfach noch ein funktionierendes Unternehmen. Das war ja wirklich günstig. Also als die Bewertung unter 100 Millionen gefallen ist, da ging das ja los. Da hat ja Lutz angefangen, dann schön Aktien zu kaufen. Klar, dann musst du den anderen Aktionären musst du ein super gutes Angebot machen, damit die dann auch zustimmen. 250 ist eigentlich kein teurer Preis für so ein Unternehmen, wenn du davon ausgehst, dass es funktioniert.
Und was ist jetzt die Lehre aus der Geschichte, wenn wir uns nochmal auf unsere Ursprungsfrage mit der Kapitalstrategie zurückziehen, Alex? Hättest du, wenn du jetzt dem Vergangenheits-Ich von Home24, wer immer das dann damals auch gewesen wäre, ob Kreiwurm oder einer der späteren kommenden, hättest du den Tipp auf den Weg gegeben, was man aus der Retrospektive vielleicht hätte anders machen können oder sollen?
Ach, ich glaube, den Tipp brauchen sie nicht von uns, den haben wir schon selber. Und ich glaube, auch für Home24 ist Wayfair das Beispiel in den letzten Jahren geworden, dem sie auch versucht haben, sich nachzueifern. Aber es zeigt halt auch, dass ohne entsprechende Investments und Wayfair, man sieht das ja auch an den Wayfair-Zahlen, ist ja nicht so, dass Wayfair dort kostenlos gekommen ist zu diesem großen Eigenmarkenanteil, der mehr massiv investiert. Da reden wir über 100 Millionen mal hier und 200 Millionen mal da. Und das zeigt ja auch das Plattform-Dilemma. Also du musst es quasi zuerst einer gewissen Größe schaffen, um dann diese Absprung in das Thema Eigenmarken oder Plattformökonomie zu schaffen. Und diese Größenordnung hat Home24 nie erreicht. Es war allerdings auch unbekannt damals, als sie gestartet sind, wie groß man hätte dafür werden müssen. 100 Millionen war zu einer Zeit, als Home24 gestartet ist, im Möbelhandel eine unfassbar große Summe für ein Online-Business. Ja, sozusagen, jetzt lächeln wir ein bisschen darüber, dass es nicht so groß ist, nur so ein paar hundert Millionen macht. Das ist gemessen an dem, was sie werden wollten oder gemessen an dem, was sie damals gesagt haben, ist das schon sehr erfolgreich. Jetzt haben wir aber gelernt, du brauchst eigentlich die Milliarde, 1,5 Milliarden, um diese plattformökonomischen Aspekte zu schaffen, also rauszugehen aus dem Inventory Risk, dritten Möbelherstellern eigentlich zu erlauben, deine Plattform zu nutzen, nicht mehr selber für das Inventory zuständig zu sein, was ja so kapitalintensiv ist und auch so lagerintensiv und nur noch an der Vermietung des Lagerplatzes zu verdienen, an der Logistikdienstleistung, an dem Verkauf auf der Plattform nochmal 5-6% mitzunehmen. Da reicht, hat das Niveau von Home24 nicht ausgereicht. Fairerweise ist natürlich auch die Journey von Wayfair, die ist auch noch nicht zu Ende erzählt. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein Homerun ist.
Wobei ich würde eben gerade Home24 tatsächlich, was die Kapitalstrategie angeht, nochmal Respekt zollen. Also ich habe jetzt mehr so über das operative Geschäft gesprochen, wie die sich wieder rausgearbeitet haben aus der Bredouille, in der sie eigentlich vor 3, 4 Jahren waren. Also die standen wieder richtig gut da und sonst gäbe sie es auch in der Form nicht mehr. Also kapitalseitig kann man gar nicht sagen, dass sie da so viel falsch gemacht haben. Die Kombination und was die Strategie angeht, ist ein anderes Thema. Also was mir halt zum Beispiel bei, gerade auf die Punkte Bezug nehmen, was du jetzt gesagt hast, bei Home24 fehlt, wirklich eine, meinetwegen M&A-Wachstumsstrategie dann auch zu haben. Und dann wäre jetzt für mich Butlers nicht der erste Kandidat gewesen, sondern gibt so viele Spezialisten wie Lampenwelt, wie Emma kam jetzt hoch, Bett1, alles Themen, die ja auch Home24 angegangen ist und er auch versucht hat, eine eigene Matratzenmarke zu machen. Auch da hätte es bestimmte Wege gegeben, wobei wir halt aus einer Euphoriephase kommen, wo alles super teuer war. Und jetzt sind wir in der Resignationsphase, wo alles super günstig ist und wo alle ihr Geld zusammenhalten. Also das passt irgendwie nie zusammen, aber das wäre für mich eben auch einen Weg gewesen für einen Home24, dann zu einer führenden Plattform zu werden.
Wenn Online-Business Filialen eröffnet, dann ist für mich vorbei. Spätestens, wenn du einen Filialisten übernimmst, ich glaube, Home24 hat ja schon 2 Outlets. Ich bin auf jeden Fall irgendwann an einem vorbeigelaufen.
Viel mehr, ein Dutzend.
Ein Dutzend Outlets, genau. Das ist immer schon für mich haarsträubend, diese Strategie. Wenn man dann noch einen Filialisten übernimmt, dann war es für mich strategisch gegessen. Es gibt ja durchaus super erfolgreiche in diesem Segment. Also Lampenwelt ist ein Beispiel, was extrem erfolgreich ist. Emma ist ein anderes Beispiel. Das ist jetzt nicht so, dass das eine Markt ist, der einfach nochmal irgendwie 10, 20 Jahre länger Zeit gebraucht hätte, sondern ist Fokus auf die Dinge, die Geld bringen und Kapitaleffizienz.
Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Aufgepasst! Heute gibt's Werbung in eigener Sache. Wir wollen dich nämlich besser kennenlernen, weil viele hören Woche für Woche unseren Podcast und dabei wissen wir gar nicht immer, wer genau diese Leute sind. Und natürlich wollen wir ja aber wissen, wer du bist, um unseren Inhalt auch an deinen Interessen ausrichten zu können. Und um das zu ändern, habe ich eine Umfrage vorbereitet. Dort kannst du uns erzählen, wer du bist und wofür du dich interessierst. Und was du davon hast, naja, ich meine, je besser wir dich kennen, desto besser können wir unseren Podcast an deine Bedürfnisse anpassen. Und dann spreche ich auch keine Werbung mehr für Penispuppen und Online-Casinos ein, wo dich womöglich ganz andere Dinge interessieren. Nein, kleiner Spaß. Und trotzdem, du tauschst 5 bis 10 Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch besser bessere Unterhaltung und tiefen Wissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de/Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf Digital Kompakt.
Ende der Werbung.
Jochen, kannst du eigentlich nochmal zusammenfassen, was jetzt Wayfair demgegenüber vielleicht an manchen Stellen besser gemacht hat? Also Alex hat ja schon ein bisschen was gesagt, mehr investieren, mehr auf Eigenmarken gehen. Gab es irgendwie noch andere Patentrezepte, die du siehst?
Ja, schon mal allein, dass sie den US-Markt einfach haben, der einfacher ist. Und das ist ein Markt und nicht so ein fragmentierter Markt wie in Europa. Gerade auch wieder was Kapitalseite. Ich meine, das kritisiert man dann immer, dass sie sagen, da sind Hunderte von Millionen reingeflossen. Aber die haben immer dann, wenn die Börsenbewertung wieder hoch war, entsprechend wieder eine Kapitalerhöhung gemacht und wieder Kapital reingenommen und das dann wieder investiert. Und das ist halt dann das Modell auch in dem Wachstumsbereich, aber eben nicht Selbstzweck, sondern um eine gewisse Grundgrößenordnung zu erreichen. Und aber man sieht jetzt eben auch, dass das Niveau ist ja erstmal nicht vorgegeben, sondern sie haben jetzt mit am meisten profitiert von der Corona-Welle durch den USA-Markt und all die ganzen Effekte, die wir da hatten, und sind aber jetzt eben auch mit am gebeuteltsten. Also sie müssen sich erstmal jetzt wieder auf ein anderes Niveau festlegen, mit dem sie jetzt auch nicht mehr gerechnet hätten, wie viele andere auch. Sie hatten es in Anführungszeichen auch einfacher, weil sie fokussierter vorgehen konnten. Und da hatte Home24 viel mehr Baustellen. Und man sieht es ja zum Beispiel auch bei Wayfair, wo stehen sie jetzt in USA, Kanada, England, Englischsprachige und Deutschland. Jetzt gibt es leider nur so halbe Zahlen für den deutschen Markt. Und dann ist halt die Frage, sind sie da schon größer als Home24 oder noch nicht? Und auch da haben sie den Geschäftsführer ja ausgetauscht. Aber ich würde mal sagen, Wayfair hatte wirklich den Vorteil. A, sind sie der prägende Player. Also alle haben ja das nachgemacht, was Wayfair gemacht hat. Durch die Größe, durch die Fokussierung, da sind die Gründer einfach immer noch da und machen da ihr Ding. Und jetzt straucheln sie so ein bisschen, aber schauen wir mal. Es könnte genauso sein, dass da jetzt ein Amazon kommt und die aufkauft. Von über, also 35 Milliarden bis auf 3,5 Milliarden. Also das sieht jetzt absolut noch nicht so schlimm aus, aber der Umsatz liegt halt bei 10. Also die sind schon alle ähnlich niedrig bewertet. Das ist alles extrem eingebrochen. Oder es könnte natürlich auch ein Stationärer kommen bei Wayfair. Nur glaube ich, das wird allen wahrscheinlich zu riskant sein.
Ist die Struktur in den USA auch so? Gibt es quasi auch so eine XXL-Lutz-Krieger-Gruppe in den USA?
Nee, nicht wirklich. Und dann ist IKEA schon auch mit da, führend dabei. Und IKEA kommt ja eigentlich nicht in Frage, um solche Unternehmen zu übernehmen, weil sie halt sehr von ihren eigenen Marken getrieben sind und jetzt auch nicht ein Marktplatzmodell anstreben. IKEA geht eigentlich eher so in die Richtung, Services anzubieten. Ich blicke jetzt in dem amerikanischen Markt nicht durch. Es gibt halt ein paar schon schöne Spezialisten und teilweise eben auch in der Otto-Gruppe, Crate und Bell. Die sind aber dann wieder zu klein. Im Grunde wäre da auch, das habe ich ja so ein bisschen vermisst, Wayfair der Marktgestalter, dass die eigentlich auch Zukäufe machen und sich da positionieren. Deswegen glaube ich, ist die Gefahr bei Wayfair auch nicht so groß, dass sie ein Übernahmekandidat sind. Sie wären ein potenzieller.
Was hat denn demgegenüber eigentlich Made.com so falsch gemacht? Weil du gesagt hast, die haben alles falsch gemacht, wo geht?
Sag mal, das ist alles nicht so gegangen, wie sie sich's vorgestellt hätten. Sie hätten es schon auch gerne anders gemacht. Sie wären mit einer höheren Bewertung gerne an die Börse. Sie hätten gerne beim Börsengang mehr Geld eingesammelt und hätten dann auch mehr Puffer. Das ist das eine, Kapitalseite. Aber bei Made.com muss man dann wirklich auch noch über das operative Geschäft sprechen. Und das war halt noch nicht so ausgereift, wenn ich es jetzt mal vorsichtig formuliere. Die hat's gebeutelt. Also die konnten nicht liefern während Corona und haben jetzt die Lager voll, wenn nichts geht. Und dann noch nicht genügend Kapital, um das auszugleichen. Dann wirft sich einfach aus der Kurve. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie es aktiv falsch gemacht hätten, sondern es hat halt nicht so geklappt, weil dann Geld einzusammeln, wenn es günstig Geld einzusammeln gibt, da war Made.com ein bisschen spät dran, weil auch die Kennzahlen davor nicht so gut aussahen. Ist aber fast so ein Paradebeispiel jetzt, wie es wirklich komplett schief laufen kann. Ich würde aber jetzt auch sagen, Made.com, als ich dann die Börsenunterlagen gesehen habe, habe ich gedacht, ach, so schlecht sieht das alles gar nicht aus an sich, wenn es jetzt eine normale Zeit wäre. Die haben sich eigentlich ganz gut in der Umsatzregion vorgearbeitet und auch ein Modell gefahren, wo ich gesagt habe, okay, das könnte schon Perspektive haben, aber natürlich unter normalen Umständen. Das war jetzt wirklich Sondersituation, das haben sie nicht mehr geschafft.
Eine bissige Frage fehlt ja eigentlich noch, die, glaube ich, Alex auch eingeleitet hatte. Was denn jetzt mit Westwing eigentlich? Wären die so das nächste Kaufobjekt oder wie verortet ihr die?
Im Grunde ja. Also ich finde es sogar das Attraktivere, aber das mag niemand, weil die halt vom Modell her so anders sind, dass die niemand richtig gut einschätzen kann. Sie sind halt gerade in eine gefühlt orientierungslose Phase, wo sie eigentlich dem untreu werden, was sie bisher gemacht haben, eben kampagnenorientiert an die Stammkunden gerichtet zu arbeiten. Jetzt sehen sie, okay, wenn ich natürlich so arbeite, dann kann ich nicht erwarten, dass jedes Mal, wenn die Kundin da auf die Seite kommt, dass sie dann auch kauft, sondern sie schaut halt und lässt sich inspirieren. Und jetzt denken sie, die Kennzahlen sind zu schlecht und versuchen die zu optimieren, versuchen ihr stehendes Sortiment größer und auch präsenter zu machen. Und dann sind sie halt ein 0815 Online-Shop, wie viele andere das auch sind. Also sie haben ähnliche Kundenzahlen wie Home24, aktivere Kunden und attraktiveres Sortiment, was sich schneller schneller drehen kann. Also nicht so viele Sofas und Schränke und die ganzen großen Sachen. Und ist halt eher so, wenn man es mal als Deko-Player sieht, ich finde schon sehr attraktiv. Aber da bin ich eine Ausnahme. Sie wären ein guter Kandidat. Sie würden auch gut zu Home24 passen. Aber ich bin mal wirklich gespannt, ob Lutz das macht oder ob jemand anders die Gunst der Stunde nutzt. Also sind halt super günstig zu haben gerade.
Aber wenn man jetzt mal dieses Vorgehen über die Aktionen wieder rückführt auf das Thema Kapital. Also habe ich richtig verstanden, dass eigentlich bei Westwing immer so eine der Stärken war, dass man nicht so sehr in dieses Make-to-Order-Thema reinkam, also dass man nicht dann erst hergestellt hat, wenn was gekauft wurde, sondern dass man quasi ab Lager schon Sachen hatte, dadurch besser und schneller drehen konnte, mehr Umsatz fahren konnte, mehr Planbarkeit hatte, richtig?
Genau, und das ist auch sehr tagesgenau oder die Aktionen laufen für mehrere Tage. Dann weißt du eben, ab wann du was verkaufen willst und dann musst du das da haben. Also dreht sich auch alles sehr viel schneller. Ist natürlich nicht so margenattraktiv, weil sie geben Rabatte, sie arbeiten zum Teil eben mit Partnern zusammen. Das ist weniger lukrativ als jetzt ihre Westwing-Kollektion, wo sie alles selber in der Hand haben, was sie aber auch dann tendenziell immer auf Lager haben und haben müssen. Das Problem, was die hatten, also da hat sie Corona auch gerettet, dass sie vor Corona einfach wirklich auch operative Fehler gemacht haben. Sie haben Lagerumstellungen nicht hinbekommen, sie haben sie in den Sortimenten vertan, was sie ausgebremst hat, was sie aber eigentlich jetzt durch den Umsatzschub Corona wieder gerettet hat. Und deswegen stehen sie jetzt eigentlich, was so die reinen Verkaufskennzahlen angeht, besser da als Home24 und standen immer besser da. Also die haben genau das, was eigentlich Home24 gerne hätte, dass die Leute häufiger bestellen, sich mehr dreht. Sie haben auch ähnliche Probleme natürlich mit den Margen. Also das musste ich alles rechnen und die Transportkosten sind natürlich extrem hoch in dem Möbelbereich, in dem Einrichtungsbereich.
Dann lass uns doch nochmal einen letzten und vielleicht ganz anders gelagerten Winkel aufmachen, nämlich die Herstellerseite. Also die Markenhersteller. Wir können aber überlegen, ob wir vielleicht sogar auch ein bisschen in Richtung Design gehen. Also sowas wie Vitra oder wenn wir jetzt auf der Händlerseite sind, können wir nochmal über Connox reden oder Design-Bestseller. Was wären so eure Gedanken dazu?
Es gibt natürlich wenig Möbelmarken, die als echte Herstellermarken auch wahrgenommen werden. Du hast gerade schon Vitra gesagt, dann gibt es sicherlich noch Rolf Benz und ein, zwei andere im hochpreisigen Bereich. Es gibt im Spezialmöbelbereich mehr Hersteller, die bekannt sein dürften, Küchen zum Beispiel, gibt es auch mal den einen oder anderen Hersteller, der bekannt ist, die auch dann teilweise schon Online-Portale pflegen, aber dann doch angewiesen sind auf das Küchenstudio. Die meisten Möbelhersteller tun sich enorm schwer, Marken zu entwickeln. Die produzieren ja für die großen Möbelhäuser dann ein Wholesale-Modell und bei Möbelhaus 1 heißt das gleiche Sofa dann mit einer etwas anderen Lehnenkonfiguration halt das Joel-Sofa. Bei Möbelhaus 2 ist dann das Sofa, sozusagen, wenn das dann graue Kissen sind, ist das Jochen. Ja, das kann man auch nicht vergleichen. Also kannst auch die Bilder sehen dann so ein bisschen anders aus. Da gibt es hohe Abnahmegarantien. Du kannst das ganze Jahr deine Produktion auslasten. Du musst auch das Holz kaufen, musst es lagern, du musst die ganzen Spanmaschinen effizient einsetzen, damit die irgendwie 12, 13, 14 Stunden am Tag laufen, je nachdem, wo dein Werk ist, in welchem Schichtsystem du arbeitest. Das funktioniert schon. Die Hersteller sind oft mittelständische Betriebe, gar nicht die Kapitalstärke haben, um dann endkundenfähiges Geschäft aufzubauen. Plus, sie haben jetzt gesehen, Endkundengeschäft ist gar nicht so einfach, siehe Westwing Home24, damit mal Geld zu verdienen, versus ich liefere einfach die Jochens und Joel Sofas an die Kriegergruppe oder an Lutz. Ich glaube nicht, dass die aktuelle Phase dazu beigetragen hat, dass die sich jetzt da verändern. Ich überlege mir nur, wer profitiert denn von der aktuellen Schwäche der Möbelindustrie? Und beim Surfen auf Westwing ist mir eingefallen, wahrscheinlich die Farbindustrie. Ich werde mal den Erik Reinches von Mr. Pompadour nochmal fragen, weil die Leute ja trotzdem Lust auf Veränderungen haben und dann einfach eher anfangen, ihre Möbel zu streichen oder einfach zu verändern, irgendwie mit Deko anzuhübschen. Deswegen ist auch der Kram, der bei Westwing verkauft wird, glaube ich, noch attraktiver. Du tauschst halt nicht mehr deinen ganzen Küchentisch aus, sondern überlegst dir, ob man den vielleicht noch ein bisschen upgraden kann. Ich habe einen Podcast mit dem Froster-Chef gemacht und Froster profitiert zum Beispiel gerade auch von der Inflation, weil Leute natürlich weniger out of home essen und dann halt zu einem hochwertigen Pfannengericht greifen, was dann halt 5 Euro kostet, statt irgendwie 11 Euro in der Kantine oder einem Restaurantbesuch. Das war mir auch nicht so bewusst. Der Bedarf der Menschen, sich zu unterhalten, zu konsumieren, was anderes zu sehen, der hat sich nicht verändert durch die Inflation. Das wird jetzt halt anders erreicht. Wenn du da jetzt irgendwo Chemnitz sitzt, hast dann vielleicht noch 2, 3 Werke in Polen, hast da 100 Leute, die Jochens und Joels produzieren seit 10, 20 Jahren. Hast du jetzt Appetit bekommen auf ein Endkundengeschäft durch die Made.com Pleite und die Home24-Übernahme? Wahrscheinlich nicht.
Wenn wir dann vielleicht nochmal den kleinen Ausblick Richtung Design machen. Wenn jetzt wenn du mal denkst an sowas wie Connox, an Designbestseller.de oder auch wenn Hersteller seid ihr, denken eher an Vitra, die machen ja auch ein bisschen Eigenverkauf. Wie siehst du da so die Lage?
Ja, der Vorteil von den Anbietern ist immer, dass sie ein klares Versprechen haben und auch eine klare Zielgruppe. Also das ist immer die Frage, wie preissensibel sind diese Kundschaften in dem Bereich? Also wir haben ja im Möbelbereich jetzt gerade das Problem, alle haben ja ihre Wohnungen jetzt auf Vordermann gebracht in der Corona-Zeit, als man eben zu Hause war und so. Und deswegen ist es ja auch so ein bisschen ein Nachfragethema, was jetzt gar nicht unbedingt nur mit, habe ich jetzt gerade Geld dafür zu tun habe, sondern der Bedarf ist halt auch gerade nicht da. Also ich glaube, die dürften sich ein bisschen leichter tun, da durchzukommen, als die, die eben nur über den Preis verkaufen. Und gerade so Connox und Co. zum Beispiel, also das haben wir jetzt beim Möbeleinrichtungsbereich nicht so, aber der selektive Verkauf ist natürlich schon ein großes Thema. Also wer bekommt ein Vitra oder wo kann Vitra verkaufen? Hersteller picken sich eigentlich jetzt raus, wo sie verkaufen wollen und wie sie das machen. Was die bestehenden Marken nicht machen wollen, weil sie jetzt demotiviert sind oder weil es einfach zu aufwendig ist, das machen eben jetzt Newcomer in dem Bereich. Der Vorteil ist halt, wenn du Hersteller bist oder sehr nah am Hersteller dran bist, dann hast du es halt margenseitig besser im Griff. Und ich finde, man hat es sehr gut gesehen bei Biliani, wäre für mich so ein Beispiel, die eben tatsächlich über Marktplätze am Anfang begonnen haben, das zu verkaufen, dann natürlich immer ihre Provisionen abtreten, aber dann eben zunehmend versuchen, das über eine eigene Webseite zu machen. Ich würde jetzt Biliani nicht als Möbelmarke sehen, sondern aber als Quasi-Hersteller, der in den Direktvertrieb einsteigt. Und zum Beispiel, das hast du ja auch im höherpreisigen Bereich nicht so einfach, ne? Also da braucht es auch die Händler noch. Aber einfach auch so eine Wettbewerbssituation, gibt es ein paar wenige Player jetzt noch, die teilen das so für sich auf. Und natürlich versucht ein Home24 auch in den höherwertigen Bereich reinzukommen. Aber ich glaube, wenn so ein Connox oder Nordic Nest oder wie sie alle heißen, seinen Ansatz fährt, haben die bessere Karten, würde ich jetzt mal denken.
Ja, ich meine, was mir so einfällt, wenn wir eigentlich über Vitra reden, ich glaube, vielen Leuten ist es vielleicht gar nicht so bewusst, die optimieren sich ja auch sehr stark auf B2B-Geschäft. Also die haben ja teilweise eine ganze Reihe von Innenarchitekten und Projektgeschäft, wo sie halt hingehen und wenn dann so ein Spriker sagt, beziehe jetzt mal hier irgendwie 1500 Quadratmeter am Zoologischen Garten oder an die Hauptbahnhof seid ihr, dann kommen die halt hin und reden halt mit dir, ob sie nicht deine Büroplanung machen dürfen und man die Tische doch machen könnte und dies und das und jenes. Also da ist ja echt Musik so, ne? Wenn man dann irgendwie mit einem Mal irgendwie ein paar hundert Arbeitsplätze einrichtet und nicht nur drei. Aber gut, anyway, schweifen wir ab. Ich würde sagen, war doch mal ein ganz guter Ritt. Also ich habe jetzt für unseren Podcast das Kapitalstrategien, das Kapital in Klammern gesetzt. Also ich glaube, wir haben immer versucht, mal wieder den Rückbau zu nehmen, aber es ist dann doch so verführerisch, etwas Produktstrategie auch zu machen und Geschäftsstrategie. Lieben Dank, ihr beiden, dass ihr euch das noch ein drittes Mal angetan habt und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Tschüss.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Werbung.
Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner SalesViewer. SalesViewer lässt sich total einfach erklären. SalesViewer entschlüsselt nämlich Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du und dein Team sehen also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und dann gibst du einfach Vollgas, denn du kannst diese Unternehmen dann ja zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen. Im Marketing und Vertrieb ist das also eine Wahnsinnsunterstützung für die B2B-Lead-Generierung. Deshalb nutzen schon viele Marktführer wie StepStone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die Vodafone-Tochter Grandcentric SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste SalesViewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de/SalesViewer. Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.
Das war's mit dem Werbespot.